Moin Tagchen, Servus und Mahlzeit. Herzlich willkommen zu Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern, mit Malern, über Maler. Ich bin euer Host Maxe und heute geht es um das Thema buntes Handwerk. Also, das Malerhandwerk ist ja so oder so bunt, aber wir möchten heute in dieser Episode ein Stück weit die Diversität im Handwerk feiern. Und von daher habe ich mir auch einen wunderbaren Gast ausgesucht für die heutige Episode. Herzlich willkommen, Maren Kogge.
Hallo, grüß dich, Max.
Normalerweise steige ich eigentlich immer direkt ein mit der ersten Frage, aber ich habe vorhin, bevor ich hier angekommen bin, nochmal deinen Lebenslauf gelesen und bin immer noch völlig aus dem Häuschen.
Was hast du denn entdeckt?
Ich finde deinen Werdegang sehr spannend. Also erstmal zu sagen, ich gehe nach dem Abi ins Handwerk und du wurdest zweimal prämiert, hast dich dann dazu entschieden, noch Kirchenmalerei zu machen und hast dann vor ziemlich genau 6 Jahren deinen Betrieb gegründet und sitzt jetzt hier als Miss Handwerk mit deinem eigenen Betrieb. Wie kamst du denn dazu, dich dafür zu entscheiden, überhaupt ins Handwerk einzusteigen?
Ich war auf einem allgemeinen Gymnasium bis zur 10. Klasse und habe dann gesagt, ich glaube, ich möchte was Spezielleres machen. Und habe geschaut, was gibt es so für Oberstufen, die mich interessieren. Und viele haben sich ja dann spezialisiert auf Ernährung, Technik, Wirtschaft. Und zu dem Zeitpunkt hatte gerade frisch eine neue Schule aufgemacht in Offenbach, die August-Bebel-Schule. Und es war für Medien- und Gestaltungstechnik. Und da hat es bei mir irgendwie so aufgeklungen in meinem Kopf, Gestaltung. Und ich habe schon immer gern gemalt, ich habe gern gezeichnet, Sachen mit meinen Händen gemacht. Und dann bin ich dort zur Oberstufe gegangen und wollte eigentlich nur mein Fachabi machen, also sprich noch 2 Jahre. Und da hatte ich dann wirklich alle möglichen Kurse wie Flächengestaltung, Darstellungstechniken und habe ganz viele Werkzeuge an die Hand bekommen und habe zum ersten Mal gedacht, Schule hat für mich zum ersten Mal Sinn gemacht. Ja? Ergeben, Sinn ergeben. Und ich habe gemerkt, das ist halt mehr als Mathematik, mehr als Englisch und habe gemerkt, wie gut ich in visuellen Dingen bin und wie gut ich darin bin, Dinge mit meinen Händen zu gestalten und mit meinem Kopf. Und da hatte ich dann eine ganz fantastische Kunstlehrerin, die ich unglaublich geschätzt habe und die mich inspiriert hat. Und danach wusste ich, ich werde nicht studieren gehen. Ich möchte auf jeden Fall was mit meinen Händen machen und es muss kreativ und es muss handwerklich sein.
Und jetzt gibt es natürlich auch den Handwerksberuf da draußen, wo du den ganzen Tag Wände weiß machst, um es jetzt mal so ganz plump auszudrücken. Woher wusstest du, dass du dann sagst, alles klar, Malerhandwerk ist dann auch der kreative Beruf für mich?
Also ich habe ganz verschiedene Praktika gemacht nach dem Abitur, beziehungsweise eigentlich schon in der 13. Klasse und habe mich immer wieder beurlauben lassen. Und das ist das große Problem. Es finden einfach viel zu wenig Praktika während der Schulzeit statt. Und es war auch so ein bisschen immer wieder ein Struggle, mit den Lehrern zu sprechen und zu sagen, naja, ich möchte mich halt jetzt nicht einschreiben für ein Studium, sondern ich möchte direkt danach eine Ausbildung beginnen. Aber ich muss ja vorher schon wissen, was es werden soll. Und aber meine Mom und mein Dad haben mich da immer unterstützt und haben gesagt, ja, sprech mit den Lehrern, die müssen dich dafür beurlauben. Und dann habe ich geguckt, was gibt es so für Berufe und war natürlich wie viele andere auch erstmal auf ein paar Ausbildungsmessen. Ich habe im Internet geschaut, was gibt es so und habe mich dann voll verrückt bei allen möglichen Leuten beworben. Ich habe mich als Holzbildhauerin beworben, als Porzellanmalerin, als Steinmetzin, was habe ich noch ausprobiert, und als Bühnenmalerin und als Bühnenplastikerin. Genau, so fing eigentlich alles an. Und ich hatte mich relativ eingeschossen auf Bühnenmalerin. Und ich war auch fast in jedem Bundesland an einem Theater und immer so unter den letzten 10 BewerberInnen. Da bewerben sich teilweise echt 150 bis 300 Leute auf einen Platz. Ich habe noch nie vorher von dem Beruf gehört und habe sofort gemerkt, was würde mir denn daran so taugen? Also ich war in verschiedenen Malsälen und fand es total spannend, wie man im Stehen malt, auf dem Prospekt, was auf dem Boden gespannt wird, mit einer Verlängerung, mit einem Pinsel, mit einem Malstock. Und ich male im Stehen und oben ist eine Galerie drüber, um dann auch einfach mal den Blick zu wechseln und von oben runter zu schauen, was für eine Perspektive der Zuschauer im Publikum später auf dieses Prospekt hat, was man malt. Und es hat mich total fasziniert, Menschen in eine Welt zu entführen, Illusionen zu schaffen und ja, dann letztendlich selber als Zuschauerin im Publikum zu sitzen und zu sehen, wow, das habe ich selbst gemalt.
Cool. Und am Ende bist du doch nicht Bühnenmaler geworden.
Nee. Es kam ganz anders. Ich habe dann tatsächlich noch ein freies kulturelles Jahr gemacht und war ein Jahr lang am Schauspiel Frankfurt und bin Bühnenbildassistentin geworden. Aber ich habe gemerkt zu dem Zeitpunkt, es war 2010, dass vieles wurde auf einmal projiziert, es wurde viel weniger gemalt. Ich habe Maria Stewart gesehen und auf einmal war nur noch ein Plastikstuhl oder zwei Klappstühle auf der Bühne. Es wurde total reduziert und man muss ganz klar sagen, es hat nicht geklappt. Und dann wusste ich, was gibt es denn noch, was verwandt ist zu Bühnenmalerin? Und da habe ich dann echt nochmal, bin ich nochmal auf die Suche gegangen und habe geschaut, was gibt es für Möglichkeiten. Und dann hat mich eine Freundin auf die Idee gebracht und hat gesagt, hast du schon mal was von Kirchenmalerin gehört? Und als ich dann darüber gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, es ist so verwandt zur Bühnenmalerin. Und auch wir entführen in Welten und imitieren, ja, wir maserieren, wir marmorieren, wir machen Brokatmalerei, also lassen etwas wirken, als wäre es Stoff. Und ja, habe gemerkt, was da für eine Verwandtschaft dazu ist und wie viel Kunst da drin steckt.
Das ist ja natürlich auch nochmal eine ganz anderer Anspruch, der dann quasi an dein Handwerk gelegt wird, jetzt im Vergleich zum klassischen, so ich sage jetzt immer wieder zum klassischen Raufaser-Tapete kleben da draußen und dann nochmal weiter drüber hinaus. Und da ist ja dann auch jedes Projekt komplett individuell. Also mit jedem Gebäude, mit jeder Kirche, in der du dann bist, hast du natürlich auch ganz andere Anforderungen, wahrscheinlich nach Bauzeit, nach Gestaltung. Wie ist das für dich, wenn du eine Kirche betrittst und so ein Projekt startest?
Für mich ist es jedes Mal wieder ein ganz großer Gänsehautfaktor. Also das hat mich bis heute nicht losgelassen und jetzt bin ich 12 Jahre im Handwerk zu Hause und jedes Mal wieder, egal ob das eine Kirche ist, eine Kapelle, eine Burg oder ein Schloss, ich komme da rein und es hat so eine Magie, die damit schwingt und ich denke mir, wow, wie cool, Maren, dass du hier jetzt gerade Hand anlegen darfst und darfst da ran. Das macht was mit mir. Das, jedes Mal.
Das glaube ich auch. Also aus meiner Rolle gesprochen, ich hätte halt echt Angst, da was zu verkacken. Weil da die Gebäude, die sind ja mehrere hundert Jahre alt und auch die Fresken und Skulpturen und Säulen und was man dort nicht alles auch vorfindet. Hattest du, als du das erste Mal quasi mit dem Thema Kirchenmalerei in Berührung kamst, dann auch so ein Stück weit Schiss?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ganz skeptisch, als mein Lehrherr damals gesagt hat, ich darf da jetzt ran. Und ich so, ja, aber ich habe das noch nie gemacht. Er so, ja, aber ich bin ja da, so wenn was ist. Und ja, also es hat mit Ehrfurcht und Respekt zu tun und das bis heute. Und meine Praktikantinnen sind auch immer wieder überrascht, wenn die gleich loslegen dürfen. Aber man lernt es halt nur im Tun.
Das ist ja das Schöne auch am Handwerk, ne? Also du lernst halt ganz viel durch die Praxis und ich sage jetzt mal nicht unbedingt nur durch die Theorie. Und bei der Kirchenmalerei gibt es sicherlich noch das ein oder andere mehr zu beachten als jetzt bei der klassischen Malerausbildung. Wie ist das für dich, wenn so ein Projekt dann abgeschlossen ist? Und gehst du dann auch mal zum Messer, um dir dann anzugucken, wie das dann aussieht im Nachgang, wenn dann sozusagen die Menschen, die da drin sitzen, diesen Ort zelebrieren und das Leben zelebrieren?
Ja, auf jeden Fall. Also oftmals ist es ja so, dass im Zuge der Sanierung zum Beispiel nochmal eine neue Glocke reinkommt und dann wird die geweiht. Oder es gibt nochmal irgendeine Feierlichkeit, zu der dann eingeladen wird und da gehe ich immer hin. Und das ist einfach auch so schön, in all die Gesichter zu schauen von den Menschen, von der Gemeinde, die so stolz sind, dass dieser Ort wieder in voller Pracht erstrahlen kann.
War das für dich damals dann auch der Grund zu sagen, ich ziehe von Hessen nach Bayern, einfach weil hier die Dichte an Kirchen größer ist oder weil es hier die beste Ausbildung für Kirchenmalerei gab?
Ich hatte geschaut, ob es Kirchenmaler in Hessen gibt und es gibt ein paar Selbstständige, aber wir haben natürlich, sind sehr evangelisch geprägt und wir haben einfach nicht diese Prunkbauten, diese Prestigeobjekte wie hier in Bayern. Und ich habe einfach schlicht und ergreifend keinen Ausbildungsbetrieb gefunden in Hessen, der ausgebildet hätte. Und mir fällt auch jetzt heute nur ein einziger ein, der in Hessen KirchenmalerInnen ausbildet. Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Ja.
Und in Bayern ist die Dichte an Kirchenmalern einfach größer. Und dann habe ich damals 3 Bewerbungen geschrieben und tatsächlich 3 Zusagen bekommen und musste mich dann entscheiden, wo ich hingehe. Ich hatte dann auf einmal, nachdem es vorher so ein Struggeln war, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, hatte ich auf einmal die freie Wahl und konnte mich entscheiden, wo ich hingehe. Nach Freising, nach Passau oder hier in die Nähe vom Chiemsee, wo ich jetzt tatsächlich später gelandet bin. Ich habe mich nämlich für Freising entschieden.
Und für alle, die gerade zuhören, ihr müsst dazu wissen, ich sitze hier auch gerade mitten in, darf man bayerisches Hochland sagen hier an der Stelle oder sind wir dafür noch zu tief? Also für mich ist es hoch als Berliner. Und wir sitzen auch gerade in Marens Kleiderzimmer, in ihrem begehbaren Kleiderzimmer, damit wir hier auch die passende Akustik haben. Und das ist natürlich auch eine andere Welt. Also gerade auch Bayern ist eine andere Welt als Hessen nochmal. Und für mich ist Bayern auch nochmal eine andere Welt als Berliner. Wie war das für dich, als du angefangen hast, in Bayern deinen Beruf auszuüben? Hattest du da erste Konfrontation mit der Mentalität, wo du gesagt hast, huch, das habe ich jetzt aber nicht erwartet?
Ich glaube, ich bin vom Typ her ein relativ offener, extrovertierter Mensch und ich bin total offen auf die Leute zugegangen, wie ich halt bin, eine hessische Frohnatur und habe gemerkt, es hat auf jeden Fall oftmals für überraschende Gesichter gesorgt und ich habe natürlich immer sofort gesagt bekommen, ah, du bist der Zugedorste. Ja, du bist ja Chorhiesige, gell? Ja. Ich kann es auch leider nicht so gut parodieren, deshalb tut es mir leid. Aber so klingt es für mich. Und ich habe dann natürlich gesagt, da outet man sich ja sofort. Also ich mit meinem relativ straighten Hochdeutsch, klar, nach 12 Jahren hat sich auch das eine oder andere Wort eingeschlichen. Es war mir nicht immer so leicht, aber ich habe während der Lehre in einer Bar bedient und habe gekellnert und mit Geld dazu verdient. Und da bin ich schon so richtig in das bayerische Geschehen, ins Wirtshaus-Flair bin ich voll eingetaucht. Und ich habe viele Leute aus der Reserve gelockt mit meiner offenen Art. Und das braucht ein bisschen länger, aber wenn die Leute einen in sein Herz schließen, dann auch feste.
Es ist herzlich hier.
Ja, ist es. Auf jeden Fall ist es herzlich. Aber es ist natürlich auch hier und da vielleicht ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken?
Tradierter?
Ja, Tradition ist auf jeden Fall wichtig. Und Bayern ist anders. Ich muss auch immer noch über so viele Sachen lachen. Letzte Woche, als die Ferien anfingen, vor 4, 5 Wochen, wollte ich in die Stadt. Und was machen die Kids hier, ne? Wenn letzter Tag ist und Zeugnisvergabe, da darf der ein oder andere mal den Bulldog vom Bab ausleihen. Ja, also.
Was ist denn der Bulldog?
Ich sehe es an deinen großen Augen. Der Traktor, ja. Den Bulldog vom Papa ausleihen und dann mit den Spätzchen zusammen und dem Zeugnis von der Schule heimfahren. Ja, also was für Gaudi.
Das ist natürlich schön. Schönes Bild, was du da auch gerade zeichnest an der Stelle. Jetzt bist du Miss Handwerk, also ich sehe auch gerade nochmal deine Schärpe hier gerade quer durch den Raum. Herzlichen Glückwunsch dazu, wurdest du im März zugekürt und du hast das letzte Mal, als wir miteinander telefoniert haben, gesagt, du möchtest als Miss Handwerk auch die Stimme, die dir jetzt gegeben wurde, dafür nutzen, was Gutes fürs Handwerk zu tun. Du hast auf dem Christopher Street Day eine richtig coole Show abgezogen mit dem Wagen, mit dem ihr unterwegs wart. Du hast jetzt zuletzt ganz frisch für das Handwerk einen Werbespot gedreht oder einen Videoclip gedreht, wo du einfach auch nochmal dein Handwerk vorstellst und die Kirchenmalerei und du kannst dich gerade auch vor Anfragen nicht retten.
Ich bin so geflasht, ja, wie viele Leute sich bei mir melden, egal ob es jetzt potenzielle Auszubildende sind oder BerufsberaterInnen, die sagen, Mensch, ich habe noch nie was gehört von dem Beruf. Wie cool, dass du den sichtbar machst. Wie wird man denn Kirchenmalerin? Wirklich extrem. Ich habe nicht gedacht, dass es solche Wellen schlägt. Und ich bin auch immer noch überrascht, dass ich Miss Handwerk geworden bin. Es waren wirklich so viele tolle Kandidatinnen dabei. Und ich war am Anfang nicht sicher, ob meine offensive Art in diesem Wettbewerb zündet, ja, ob die auf Gefallen trifft oder ob man sich eher eine weiße Leinwand wünscht, die man beschriften kann. Meine war auf jeden Fall schon voll. Da war auf jeden Fall schon was drauf. Und man wusste, wenn ich es werde, dann werde ich meinen Mund auf jeden Fall aufmachen. Und ich werde mir nicht diktieren lassen, was ich zu sagen habe, sondern ich habe meine eigene Meinung. Und deshalb habe ich mir meine Chancen in dem Wettbewerb relativ gering ausgemalt. Und ich habe auch ganz klar gemerkt, ich habe mich von vornherein für Diversität stark gemacht. Ich habe immer gesagt, dass das ein wichtiges Thema für mich ist. Und viele sagen, Mensch, ich höre das ständig in der Werbung aus Disney-Filmen, da gibt es jetzt auf einmal non-binäre Charakter. In der Werbung sehe ich permanent jemanden, der schwul oder lesbisch ist. Warum muss ich das permanent sehen? Vielleicht solltest du mal gucken, die Welt ist so bunt und die ist so groß und es gibt so viele unterschiedliche Individuen da draußen. Und wie ist es denn für jemanden, der zum Beispiel homosexuell ist und der Fernsehen schaut, der sieht nämlich eben zum ersten Mal jemanden, der ihm ähnlich ist. Mhm. Und ich habe von vornherein gesagt, ich mache mich dafür stark und Diversität bedeutet für mich mehr, als mit einer Regenbogenflagge zu wehen. Für mich bedeutet Diversität zu sehen, wie habe ich es letztens gesagt? Ich habe gesagt, Diversität ist wie ein gutes Buch. Es ist nicht immer so einfach, direkt einen Zugang dazu zu bekommen. Man muss erstmal einen Einstieg finden, muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und am Ende hat man aber hoffentlich das Gefühl, es hat mich wirklich bereichert. Und ich meine damit wirklich, wie vielschichtig und besonders Menschen sind. Und das hat ja mit so viel mehr zu tun, als nur, wen liebe ich, wo komme ich her, was für eine Religion trage ich. Und wenn wir immer wieder über Fachkräftemangel sprechen, was ja wirklich in jeder Runde immer wieder ein Thema ist, dann frage ich mich, warum berauben sich so viele Menschen ihrer eigenen Möglichkeiten? Und wenn ich die Türen zu habe, dann kann auch niemand kommen. Also ich muss Menschen suggerieren, wir sind ein sicherer Arbeitsplatz, wir sind ein Betrieb, in dem jeder willkommen ist. Ich muss darüber nachdenken, wie kann ich das gestalten für meinen Betrieb, dass junge Menschen sich auch angesprochen fühlen. Und ja, Handwerk ist Tradition. Und ich sage immer wieder, wir Kirchenmaler arbeiten mit historischen Werkzeugen, mit alten Rezepturen. Aber wir müssen auch ganz klar machen, wenn wir junge Menschen wollen, dann müssen wir vor allem mit modernen Sichtweisen arbeiten. Und das ist wirklich mir ein Herzensanliegen.
Also, wir waren jetzt gerade noch stehen geblieben beim Thema Diversität.
Yes.
Yes, und das ist dein Herzensthema, deine Herzensangelegenheit. Und zur Diversität gehört ja auch noch mehr, was wir vorhin schon besprochen haben, außerhalb des Podcasts, und zwar auch das Thema Inklusion. Und es ist ja auch so, dass es Menschen schwerfällt, die vielleicht eine Behinderung haben oder auf eine besondere Schule gegangen sind, überhaupt einen Job oder einen Beruf zu finden. Mhm. Und du heißt oder ihr als Kain und Kogge, ihr heißt die Leute aber herzlich willkommen und hört euch die Geschichten an.
Ja, absolut. Wir haben immer wieder eine Einrichtung, mit der wir gemeinsam arbeiten, die uns junge Menschen vorbeischickt und fragt, können die bei euch ein Praktikum machen? Und natürlich informieren wir uns vorher immer, was genau für eine Form von Behinderung liegt vor, damit wir einfach uns schon ein bisschen darauf einstellen können, auf was müssen wir aufpassen. Und ich sage immer, unsere Tür ist wirklich für alle offen. Und wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr ein junges Mädchen da, die eine Hörbehinderung hat. Und ich wusste am Anfang nicht, kann ich die mit aufs Gerüst nehmen, weil Hören wirkt sich auch immer auf die Balance aus. Und ich habe dann zur Betreuerin gesagt, den Rest bespreche ich mit ihr. Und als sie dann da war, habe ich dann gesagt, du pass auf, was genau, wo sind die Schwierigkeiten, was können wir verbessern, um es dir so angenehm wie möglich zu machen. Und dann hat sie gesagt, ja, pass auf. Für mich ist einfach schwierig, verschiedene Geräusche zu filtern, wenn ihr mir zum Beispiel eine Arbeitsanweisung gibt. Und das machen wir, während wir alle zusammen im Team sind und jeder quatscht durcheinander und nebenbei läuft noch das Radio, dann ist es für mich schwierig. Und dann habe ich mir mit meinem Mann darüber Gedanken gemacht und habe gesagt, alles klar, dann müssen wir einfach gucken, dass wir eine geräuscharme Kulisse haben, dass wir eins zu eins mit ihr sprechen, um ihr die Arbeitsanweisung zu geben. Es hat einwandfrei funktioniert.
Cool.
Und sie war mega stolz nach diesen 2 Wochen bei uns. Und auch ihre Betreuerin hat gesagt, dass sie noch nie so selbstbewusst gesehen hat und so, dass sie so aufgeblüht ist. Wir waren auf einer Baustelle und ich habe dann irgendwie so ganz lapidar gesagt, wir haben den Stromanschluss nicht gefunden oder die Sicherung ist rausgeflogen. Dann habe ich gesagt, du kannst mal schnell zu dem Hausmeister gehen und kannst ihm nochmal sagen, dass er die Sicherung reinmachen soll. Und sie so, hä, ich? Ich so, ja, du? Und dann ist mir aufgefallen, dass sie ja eigentlich sehr, sehr schüchtern ist, weil sie natürlich auch selber merkt, was das für eine Barriere für sie ist. Und dann kam sie erst einmal wieder und sagt, ich finde ihn nicht. Und dann sage ich, du, pass auf, oben und dann rechts, da ist sein Büro. Und dann wusste sie, sie kommt nicht aus. Aber dann kam sie zurück mit dem Hausmeister im Schlepptau und hat gegrinst über beide Ohren, weil sie es geschafft hat und über ihren Schatten gesprungen ist. Ja. Und mein Mann hat auch einen Praktikanten eingestellt, ohne mich vorher zu fragen, weil normalerweise reden wir immer über die Kandidatinnen. Und er sagt, er stand an der Tür und hatte sein Zeugnis dabei oder seinen Nachweis, auf welche Schule er geht. Und da war klar, er geht auf eine Förderschule. Und er war jetzt schon bei einer Schreinerei und bei einem anderen Malerbetrieb, aber die haben ihn alle abgelehnt. Einfach nur, weil sie auf seinem Zeugnis sehen, dass er von der Förderschule kommt. Und hat gesagt, wie schwer das ist. Man fragt ihn gar nicht, was hat er denn? An was liegt es denn? Warum gehst du auf eine Förderschule? Sondern er kriegt einfach von vornherein eine Absage. So ungefähr, da steht da schon gleich Problem drauf. Und da merke ich halt einfach, wie wichtig das ist, dass man Menschen zuhört, dass man die Tür aufmacht und schaut, was hat es damit auf sich. Er hatte einfach eine ausgeprägte Form von Legasthenie. Und ich meine, was soll man sagen? Ne? Also so viel müssen wir jetzt im Handwerk nicht schreiben. Ich muss vielleicht mal einen Regiebericht ausfüllen oder ein Baustellenprotokoll. Aber ob ich gut mit meinen Händen bin, das hat sich dann gezeigt im Praktikum. Und einfach mal Menschen eine Chance geben, einfach mal über den Schatten springen. Ich war ganz geflasht über ein Seminar, auf dem wir waren, Dodo und ich, mein Mann und ich. Und da ging es um Best Practice und da wurde ein Betrieb, der Karl Müller, ausgezeichnet, letztes oder vorletztes Jahr von der Aktion Mensch für Best Practice. Und zwar, weil er drei hörbehinderte Menschen bei sich in der Firma beschäftigt. Also erstmal war es nur einer und hat natürlich auch sein Team gefragt, es sind irgendwie 12 Leute, glaube ich, ist es für euch denkbar, dass er bei uns arbeitet? Und haben die gesagt, ja, warum nicht, müssen wir halt mal ausprobieren. Und auch die machen das so. Am Anfang des Tages wird mit ihm 1:1 besprochen. Er kriegt eine Liste mit den Punkten, die er abarbeitet. Aber relativ schnell hat sich im Team rauskristallisiert, das ist ja nicht alles. Also wir wollen ja auch miteinander interagieren, wir wollen ja auch miteinander sprechen. Und von Team aus kam der Wunsch, dass sie sich einen Gebärdenkurs gewünscht haben. Und dann hat das ganze Team über mehrere Wochen einen Gebärdensprachkurs gemacht, damit einfach viele Sachen wie Danke, Bitte, kannst du mal, möchtest du, hilfst du mir das zu tragen, Kleinigkeiten, ja. Und ich glaube, es geht einfach ganz oft darum, einfach mal aus seiner eigenen Komfortzone rauszukommen und zu machen.
Das sind ja unglaublich coole Geschichten und ich stelle mir das auch vor, dass wenn du dich traust, diesen Schritt zu gehen, dass das dann auch eine sehr erfüllende Aktion am Ende des Tages ist, weil du hast jemandem eine Chance gegeben, ohne jemanden ziehen zu müssen, sondern da hat vielleicht ein kleiner Schubs gereicht oder einfach nur die Tür offen zu halten, gereicht, um jemand das Leben zu verändern.
Ja, es war dann ganz interessant, weil in dem Interview von diesem Malerbetrieb hat man dann auch einen Dolmetscher hingestellt und der, also es kamen dann nach dem ersten Hörbehinderten, kamen noch zwei weitere dazu und den ersten, der jetzt mittlerweile auch, glaube ich, seit 4, 5 Jahren da arbeitet, hat man dann interviewt und hat das Ganze übersetzt. Und der Dolmetscher hat das dann praktisch alles zum Besten gegeben. Und der Mitarbeiter sagte, dass er diesen Betrieb nie wieder verlassen wird, weil er sich so zu Hause fühlt, weil er sich so geborgen fühlt. Und also ich bin mir sicher, dass das einer der treuesten Mitarbeiter dieses Betriebs sein wird, auch langfristig gesehen, weil er einfach weiß, die haben mir eine Chance gegeben. Und da ist er sehr dankbar für diesen Arbeitsplatz. Und ich glaube, man muss einfach mehr differenzieren, was für Formen von Behinderungen gibt es, körperliche, geistige, seelische. Ja, das könnten ja zum Beispiel auch einfach Depressionen sein. Ich muss aber auch noch über die erste Auszubildende denken, die in dem Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, dazu kam, da war ich schon ausgelernt. Und die Eltern haben vorher gesagt, ja, das Kind ist relativ aufgedreht, also ADHS, mhm. und sie bekommt auch Tabletten und wir wissen nicht genau, wie wir das kompensieren sollen, ja. Und es war dann irgendwie so nach 2-3 Monaten war dann das erste Gespräch wieder mit den Eltern. Wie schlägt sie sich so im Betrieb? Und die Eltern haben gesagt, nach 6 Wochen haben wir die Medikamente abgesetzt, obwohl sie schon, glaube ich, 3-4 Jahre während der Schulzeit diese Medikamente nahm, weil die haben gesagt, die ist so ausgelastet von dem Job, von dem Arbeiten, von dem Draußensein, vom Arbeiten. Also die ist platt abends, wenn die nach Hause kommt. Und die schläft sehr gut.
Und das zeigt ja auch, obwohl sie die Medikamente abgesetzt hat, konnte sie sich auch auf ihre Arbeit konzentrieren. Mm, also absolut. Hat ihr die Arbeit auch anscheinend unglaublich Spaß gemacht, damit sie sich dann auch rein tunneln konnte. Und das zeigt ja dann auch, vielleicht braucht es auch einfach die richtige Möglichkeit im Leben, um sich einem Thema zu widmen. Wie du auch schon gesagt hast, eine Depression oder auch eine Aufmerksamkeitsdefizit. Oder auch Borderline, das sind ja alles Themen, die häufig damit Hand in Hand gehen. Wie bist du groß geworden? Welche Surroundings hattest du im Endeffekt? Wie hat sich deine Schulzeit gestaltet? Und konntest du dich auf die Themen in der Schule konzentrieren, in der Art und Weise, wie dort auch unterrichtet wurde? Und dann den richtigen Weg in die, ich sage jetzt mal, in die weite Welt zu finden, ist dann nochmal umso schwieriger und dann umso schöner, so eine Geschichte zu hören, wo dann jemand seinen Platz gefunden hat und dann sogar die Medikamente absetzen konnte.
Ja, also ich finde es immer wieder spannend, mich mit Menschen zu umgeben, und ab und zu arbeite ich auch als Dozentin an der Berufsschule, und da hatte ich gleich in der ersten Woche eine ziemlich harte Nuss und hatte nämlich die Klasse von FörderschülerInnen, und es ist genauso, wie du sagst, es hat ganz, ganz viel mit Erziehung zu tun, mit dem Surrounding, wo ich herkomme, mit dem Freundeskreis, mit der Familie, und ich habe bei ganz vielen gemerkt, dass die einfach nicht besonders viel Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommen. Da hat einfach nie jemand gefragt. Da hat sich auch nie jemand hingesetzt, der mit dir die Hausaufgaben gemacht hat oder der dir geholfen hat oder der mal gesagt hat, ich bin stolz auf dich. Und ich finde, im Handwerk kann man halt genau dieses Gefühl, was man vielleicht nie von seinen Eltern bekommen hat, zum ersten Mal in sich selbst hervorrufen, weil man merkt, man hat was selbst geschaffen mit seinen eigenen Händen. Man schaut sein Tageswerk an und denkt sich, cool, das habe ich gemacht.
Ich finde das auch unglaublich reizvoll am Kreativhandwerk, dass du sagen kannst, ich habe jetzt nicht am Schreibtisch gesessen und E-Mails beantwortet und eine Excel-Liste fertig gekriegt, was ja irgendwie auch nicht greifbar ist, also nur schwer greifbar ist. Und du rausgehst in die Welt und du gestaltest Räume schöner, du gestaltest Häuser schöner, Fassaden schöner, du gestaltest im Endeffekt der Ort, wo Menschen leben, arbeiten, ihr Tageswerk zurichten, schöner, und gehst nach Hause und weißt, was du getan hast. Und ich finde das unglaublich reizvoll am Handwerk.
Ja, also ich habe immer so das Gefühl, ich lasse so einen kleinen Fingerabdruck überall, wo ich gehe und stehe. Und das macht total stolz. Und ich weiß auch nicht, ich könnte mir nicht vorstellen, was anderes machen zu wollen. Ich wurde letztes Mal gefragt, was würde ich machen, wenn ich nicht Kirchenmalerin geworden wäre? Irgendeinen anderen Handwerksberuf. Auf alle Fälle, aber ganz klar Handwerk. Und nochmal darauf zurückzukommen, auf meine FörderschülerInnen. Nicht nur auf die Förderschüler, sondern auch auf meine MitarbeiterInnen, die ich hatte. Ich hatte einen Maler, der bei mir gearbeitet hat, einen Geselle, der schon 16 Jahre Malerhandwerk war. Und hier in Bayern sagt man ja, nett geschimpft ist gelob genug. Mhm. Ja. Und ja, es ist eine ganz tolle Redewendung, aber jeder von uns braucht Lob und jeder von uns braucht eine Bestätigung. Und er hatte seine erste Baustelle, die er selber abwickeln durfte, die er selber leiten durfte. Und wie gesagt, 16 Jahre Maler gewesen, dann zu mir gekommen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Mensch, im Mitarbeitergespräch habe ich zu ihm gesagt, das hast du richtig gut gemacht. Also ich war ganz stolz, wie du es organisiert hast, wie du es geplant hast, wie du mit Problemen umgegangen bist. Und er konnte gar nichts sagen und nickte nur. Und ich dachte so, das war eigentlich ganz schön, so ein Feedbackgespräch, aber da kam nichts. Und am Abend schrieb er mir eine ganz lange WhatsApp auf Nacht, so um 9. Und ich guckte auf mein Handy und dachte mir, was kommt jetzt? Und dann hat er nur mir geschrieben, in einem ausführlichen Text, dass er noch nie in 16 Jahren Maler sein jemals sich jemand Zeit für ihn genommen hat und ihm gesagt hat, wie wertvoll seine Arbeit ist. Das musste er erstmal sacken lassen. Er konnte in dem Moment einfach nichts sagen, weil er so geflasht war. Das macht was mit
einem. Das macht Wertschätzung, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja.
Und mit Motivation und Wertschätzung zu führen, ist, glaube ich, das, was einen guten Arbeitgeber dann auch am Ende des Tages ausmacht und wo ich mich dann auch geborgen und wohlfühle und dann auch mal bereit bin, vielleicht auch ein Feedback zurückzugeben. Mhm. Weil das Thema Feedback-Kultur im Handwerk ist sowieso noch so ein ausbaufähiges Thema. Jetzt, bevor wir jetzt zu weit abdriften, aber ich glaube, das ist ein Schmerzpunkt, den doch viele haben, gerade wenn ich mal an die Betriebe zurückdenke, mit denen ich mich unterhalten habe, beziehungsweise mit den Mitarbeitern, mit denen ich mich unterhalten habe, die sich einfach schwer tun und sagen, ich würde gern gehen und dann die Frage kommt, wieso? Da ist nicht Gehalt das Thema. Da ist es im Regelfall, ich kriege keine Wertschätzung, ich kriege kein Feedback. Der Betrieb ist häufig schwierig organisiert, also schlecht organisiert, kann man einfach mal so auf den Punkt bringen. Und die Stimmung passt halt nicht. Also das sind halt viele einzelne Faktoren, die da reinspielen können. Aber die dann am Ende so ein unzufriedenes Gesamtbild ergeben. Manche können mir auch gar nicht sagen, wo jetzt deren Bauchschmerzen liegen. Aber wenn man dann mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann merkt man halt auch, die haben noch keine Kultur im Unternehmen aufgebaut. Mhm. Und ich glaube, das, was du oder was ihr macht mit eurem Betrieb, ihr lebt ja Kultur jeden Tag. Also ob das nun eine Feedback-Kultur ist oder eine Kultur der offenen Tür oder eine Kultur des Willkommenseins und aber auch eine Kultur der Kreativität und des professionellen Anspruchs. Das ist ja quasi eure Essenz, eure Identität eures Unternehmens. Und ich glaube, das strahlst du halt auch aus. Und das merkt man halt auch zum Beispiel in den Videos oder auch im Gespräch jetzt gerade, wie wichtig dir das ist und dass das auch ein Teil des Ganzen ist. Und das ist in vielen Unternehmen im Handwerk noch gar nicht so angekommen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich meine, jeder kann davon nur profitieren, wenn auch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dir mal zurücksagt, Mensch, das könnten wir besser machen, das könnten wir anders machen. Also selbst von Azubis, die manchmal dann zu mir sagen, aber wäre das nicht viel einfacher, wenn wir das so und so machen? Und natürlich weiß ich manchmal, nee, ich mache das ja schon 12 Jahre, ich weiß, dass das so nicht geht, aber ich lasse ihn das trotzdem machen, wenn er denkt, das wäre der Weg, mit dem es besser, leichter, einfacher, schneller geht. Und manchmal oder meistens sagen sie dann, nee, es war schon gut, so wie du es mir gezeigt hast. Aber gerade im Malerhandwerk oder in vielen Handwerken ist es doch so, es gibt so viele Wege zum Ziel, so viele Möglichkeiten. Alleine für ein und dieselbe Tätigkeit nimmt Dodo lieber einen anderen Pinsel als ich. Und ich sage dann auch zu unseren Auszubildenden, probier es aus, find's heraus. Aber prinzipiell, wenn es für irgendwelche, ich bin immer offen für Ideen, kreative Ideen, wenn jemand was verbessern möchte, was optimieren möchte, voll. Habe ich immer ein offenes Ohr dafür. Und aber andersrum, weil du sagst, wir haben so eine offene Unternehmenskultur, ist es mir natürlich genauso wichtig, dass jeder, der bei uns anfängt, der bei uns mitarbeitet, dass dem auch vollkommen klar ist, dass das unsere Werte sind. Und das für uns, bei uns ganz klar ist, in unserem Betrieb gibt es einfach keinen Platz für Ausgrenzung und Diskriminierung. Das heißt, auch jeder Praktikant, der wird genauso wertgeschätzt, jede Praktikantin, egal welcher Herkunft, egal mit welchen Hindernissen in ihrem Lebenslauf. Ja.
Ich glaube, da sprichst du jetzt auch wieder ein diverses Thema an, das Thema Herkunft. Auch hier denke ich an Berlin. Also auf den Baustellen geht es sehr divers zu, wenn ich jetzt so an meine Zeit denke. Also gerade auf dem Flughafen BER, meine letzte Baustelle, das habe ich dir ja schon mal außerhalb der Aufnahme erzählt. Da ist jedes Gewerk gefühlt aus einem anderen Land gewesen. Zumindest in dem kleinen Dunstkreis, in dem Areal, wo ich gearbeitet habe. Und du siehst, wenn ich mich jetzt mit den Betriebsinhabern wieder unterhalte, da sehr geteilte Meinung, die aber irgendwie so ein Stück weit aufs Gleiche hinausläuft. viele gehen mit dem Vorurteil ran, Leute aus dem Ausland arbeiten nicht fleißig, beziehungsweise arbeiten nicht so professionell. Und auch das, was quasi an Azubis kommt, die einen Migrationshintergrund haben oder vielleicht direkt aus einem Land geflüchtet sind und jetzt hier anfangen, dass die halt nicht die Werte vertreten, die das Unternehmen vertritt, was jetzt den Qualitäts- und den Leistungsanspruch angeht. Und wenn ich mich dann mit den Leuten unterhalten habe, die aber dann so jemanden ausgebildet haben oder mit jemandem ein Praktikum gemacht haben, die dann selbst so ein Stück weit davon erstaunt sind, die dann gesagt haben, ey, mein Afghane, das ist der fleißigste, den ich auf der Baustelle habe. Der hat nach anderthalb Jahren hat er genauso gutes Deutsch gesprochen wie alle anderen hier im Team. Der hat sich drum gekümmert, dass er sich hier integriert und der ist fleißig ohne Ende. Und ich glaube, hier geht es auch wieder darum, Leuten eine Chance zu geben, genauso wie du vorhin über Inklusion gesprochen hast, dann auch bei den Leuten die Herkunft außen vor zu lassen und zu gucken, ist jemand bereit, Leistung zu geben und ist jemand bereit, Teil des Unternehmens zu sein und auch Teil dieser Unternehmenskultur zu werden.
Ja, ja, das stimmt. Das ist einfach eine Entscheidung, die man treffen muss. Und ob man auch vielleicht bereit ist, mal den Horizont zu erweitern und sich auf was einzulassen. Und natürlich gibt es dann immer wieder den einen oder anderen, der dann die Geschichte erzählt von dem einen, mit dem es nicht funktioniert hat. Aber hey, wie viele Menschen haben wir auf dieser Welt? Und natürlich gibt es vielleicht auch mal jemanden, der nicht so fleißig ist. Aber ob der jetzt deutsch ist oder einen Migrationshintergrund hat, also das darf man dann auch nicht über einen Kamm scheren. Und meine Mutter hat letzte Woche zu mir gesagt, dass eine negative Sache, glaube ich, 20 Mal weitererzählt wird und eine positive 4 Mal. Und wir müssen viel mehr diese positiven Geschichten erzählen. Also wir brauchen genau diese Geschichten. Und ich hatte auch einen Flüchtling bei mir beschäftigt. Der hat seine Ausbildung angefangen in einem Betrieb und hat sie bei mir fertig gemacht, das zweite und dritte Lehrjahr. Und hat mir seine Geschichte erzählt, wie er übers Mittelmeer kam mit dem Boot und so weiter. Wir kennen ja alle diese Bilder, diese Geschichten mit den Schlauchbooten etc. Und das muss man sich einfach nur mal vor Augen führen, was er auf sich genommen hat, was er alles hinter sich gelassen hat, seine Familie, dass er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um nach Deutschland zu kommen. Ich glaube, das muss man auch mal ins Bewusstsein rücken. Das sind hier nicht nur alle Menschen, die jetzt unbedingt nach Deutschland kommen wollen, weil hier was auch immer, ja. Und ich verstehe auch nicht die Menschen, die sagen, uns nimmt hier irgendjemand den Arbeitsplatz weg, weil wir haben sehr viel Platz im Handwerk. Also den nimmt hier niemand jemand weg. Und wenn er besser qualifiziert ist, dann ist er wohl besser qualifiziert.
250.000. 250.000 ja. Menschen fehlen uns gerade an Fachkräften im Handwerk.
Das ist meine Zahl, ne?
Ja.
Ja, und bei meinem Mitarbeiter war es dann so, beim Azubi war es dann so, dass ich ihn gefragt habe, wie er heißt. Und er sagte zu mir, was war es, Hansi oder Hans oder was? Und dann sage ich, also heißt du gar nicht. Steht ja gar nicht in deinem Pass, in deiner ID. Und ich habe das schon öfter auf Baustellen in Bayern bemerkt. Es gibt eigentlich immer einen Sepp oder einen Hans, der auf jeden Fall Migrationshintergrund hat. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Ja, weil das halt oftmals einfacher ist, diesen Namen auszusprechen. So. Aber du klaust jemand auch so ein Stück Identität. Und ich habe zu ihm gesagt, das Erste, was wir anfangen, wenn du bei uns anfängst, ist, dass wir dich beim Namen nennen. Und er war schwierig auszusprechen, es war sehr lang, aber es war absolut kein Problem. Und stell dir doch mal vor, du kommst in ein anderes Land, möchtest dort arbeiten und dann sagt jemand, du bist jetzt der Ahmed. Weil den Namen gibt es halt hier öfter. Du bist jetzt nicht mehr der Max. Das macht ja auch was mit dir. Dann bist du nämlich nicht mehr du. Und es ist ja eh schon schwer, dass du eine Sprache sprichst, die nicht deine Muttersprache ist. Dass du vielen Gesprächen noch nicht folgen kannst von den Mitarbeitern, von deinen Kolleginnen. Und also sich auch hier gilt mal wieder ein Perspektivwechsel, wie das ist. Hast du das gesehen von dieser Gerüstbaufirma aus Berlin, die so einen großen Banner hatten? Das fand ich super. Und da stand drauf, wie ist das, wenn du auch schon mal im Ausland warst, du merkst erst, dass du selber Ausländer bist, wenn du außerhalb von Deutschland bist, so ungefähr. Ich muss es raussuchen, ich kann es gerade nicht zitieren. Es war auf jeden Fall wirklich großartig und sorgte für eine große virale Präsenz, weil ich es echt super fand, auch aus der Warte mal zu sehen, wie gut kann ich eine Message verbreiten oder wie kann ich über Rassismus aufklären, wenn ich mal die Perspektive verändere. Und vor allem Gerüstbanner zu nutzen von Gebäuden, die ewig eingerüstet sind und an stark befahrenen Straßen oder Fußgängerüberquerungen. Und ich kann einfach mal so eine Message raushauen. Da muss nicht nur Werbung draufstehen.
Ja, das kann auch echt gut zum Nachdenken anregen. Und wo du gerade auch sagst, ne, die Perspektive vielleicht wechseln, um dann erstmal zum Nachdenken zu kommen. Weil am Ende des Tages, die Message ist ja immer eine herzensgute. Und die Frage ist, inwieweit will ich provozieren, um auch erstmal die Leute zum Nachdenken anzuregen? Und inwieweit will ich Brücken bauen, um die Leute an die Hand zu nehmen, um dann gemeinsam einen Weg nach vorne zu gehen? Ich erinnere mich jetzt gerade an die Geschichte, die du mir mal erzählt hast, wo du auf der Bühne standst und es um das Thema Gendern ging. Und vielleicht erzählst du die Geschichte besser selbst, bevor ich sie verhunze.
An was erinnerst du dich noch?
Ich erinnere mich, dass du auf der Bühne standest und über Diversität gesprochen hast und jemand ganz dringend das Mikrofon haben wollte. Und als er dann das Mikrofon hatte, dann nochmal sich darüber aufgeregt hat, dass er jetzt hier nicht gendern möchte und warum du denn hier rumgenderst und er das ja nicht möchte.
Ja, der war auf jeden Fall sichtlich aufgebraust. Aufgebracht darüber, dass ich gendere und dass ich halt eben MitarbeiterInnen sage oder einen Weg versuche, drumherum zu sprechen und zu sagen Auszubildende. Und mir passieren ja auch manchmal Fehler und ich mache es auch nicht immer richtig, aber ich versuche, einen Weg zu finden, wo Sprache einfach alle mit einschließt. Und ich habe dann zu dem Herrn gesagt, der gesagt hat, warum beschneidest du meine Sprache? Warum muss ich so sprechen? Warum, wieso? Ja. Und ich sagte vorher einen Satz und ich sagte, wir HandwerkerInnen sind es, die sie nicht im Dunkeln sitzen lassen, die sie nicht frieren lassen und die ihnen ein Dach über dem Kopf geben. Wir müssen wieder wissen, wie wertvoll Handwerk ist. Und dass das sowas Wichtiges, sowas Existenzielles ist. Und egal, welche Stadt es ist, in die ich gehe, da sehe ich doch Gebäude. Ich schaue mir Sachen an im Urlaub, Straßenzüge, Gebäude, ich mache Fotos und sehe da eben das, was von Menschenhand geschaffen ist. Und ich merkte dann, aha, der fühlte sich nicht angesprochen. Der dachte auf einmal, nur Frauen haben diese Häuser gebaut und geben ein Dach über den Kopf. Denn auf einmal fühlte er sich, und das sagte ich ihm auch, ich glaube, in dem, was ich gesagt habe, fühltest du gerade dich nicht angesprochen. Weil du eben nur die weibliche Seite gehört hast. Aber so fühlt sich Sprache für viele Menschen schon immer an. Es ist das, was dich wütend macht. Und er hatte auf einmal gar keine Worte mehr dafür, ja. Ich gehe davon aus, dass das war, ja, weil ich ja sehr stolz darüber gesprochen habe und weil er eben auch Handwerker ist, der da im Publikum saß. So erzählte er mir später. Aber es machte ihn sehr sauer. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, ich spreche, wie ich spreche, du sprichst, wie du sprichst. Wir haben ja absolut kein Gebot. Es gibt ja absolut kein, niemand sagt dir, wie du zu reden hast. Und es braucht auch keine Angst davor haben für irgendeine Genderpflicht. Aber wenn ich halt eben, warum ich auch eben nicht Handwerker und HandwerkerInnen sage, sondern warum ich HandwerkerInnen sage, ist einfach der Grund, weil ja diese Pause und dieses Innen dahinter lässt ja noch viel mehr Platz. Nämlich eben für alle die, die nicht in ein binäres System passen. Und deshalb ist es halt eben nicht getan, wenn ich aufzähle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das glaube ich, wissen ganz viele nicht. Weißt du, dass das eben noch auch alle, es meint einfach alle.
Ich glaube, in unserer Branche ist es auch schwer vorstellbar für diejenigen, die schon lange im Handwerk arbeiten, die noch nie was von Non-Binären gehört haben, die noch so gut wie nie eine Frau auf der Baustelle gesehen haben. Also wir haben ja im Bauhauptgewerbe nur 11% Frauen auf der Baustelle. Also das ist schon mal, eine Zahl, ne? Also wenn du guckst, im Handwerk sind's mehr.
17,1%, glaube ich. Aber da darf man halt nicht vergessen, dass wir halt auch das Konditorenhandwerk haben, genau. Bäckerei,
Friseure,
also alles, was so im körpernahen Pflegebereich ist, ist ja alles sehr, sehr weiblich dominiert.
Genau. Und jetzt, ich sag jetzt mal, in der in der Baubranche, in der Bau, im Bauhauptgewerbe. Wenn du da so ein Harald hast und Harald ist 5 Jahre vor der Rente und Harald hat in seinem Leben nur mit Hans und Manfred zusammengearbeitet, für den ist das halt auch eine Welt, die ganz, ganz weit weg ist. Und ich finde es aber schön, die Geschichte, wie du sie erzählt hast, von der Bühne, weil du hast diesem Mann nicht die Zähne gezeigt und gesagt, ich bin im Recht und du hast Unrecht, sondern du hast versucht, eine Brücke zu bauen und hast ihn abgeholt. Und ich glaube, das ist das, was Diversität erst so wertvoll macht. Auch da den Leuten, die das vielleicht wütend macht oder die sich nicht abgeholt fühlen, die Tür zu öffnen.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Und ich denke auch, dass egal was es ist, dass jeder Mensch geschult werden kann. Und dass jedem, also egal ob jetzt für einen Angestellten oder auch einen UnternehmerIn, ist es für jeden wichtig, sich auch weiterzubilden und weiterzugucken, was gibt es noch. Und ich glaube, wenn wir viel mehr Aufklärung betreiben würden und darüber sprechen würden, dann könnten wir nämlich eben genau das tun, nämlich Barrieren abbauen und Brücken bauen, Brücken schlagen. Ja. Weil ich bin der Meinung, dass man so viel lernen kann als Mensch. Und ich bin ganz fester Überzeugung, dass man Toleranz lernen kann, dass das ein Prozess ist. Und ich glaube, dass wenn Harald irgendwann mit einem ganz fantastischen Afghanen zusammenarbeitet oder mit wem auch immer, dann kann der darüber auch über sich selber wieder was lernen.
Das Witzige, weil du das gerade sagst, die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, das war halt ein Harald. Das war ein Harald. Und für den war das erstmal, oh, der hat mir das an wieder noch so jemanden geschickt. Mhm. Und dann haben sie es miteinander probiert und Harald war hinterher so angetan. Also der hat sich auch eine Viertelstunde mit mir darüber auf dem Messestand unterhalten und fand ich total toll, die Geschichte, weil der hat Toleranz gelernt durchs Erleben. Und ich glaube, das, was vielen auch noch an der Stelle Angst macht, ist, du siehst es im Handwerk nicht so häufig. Also Frauen sind schon in der Minderheit. Mhm. Dann hast du diejenigen, die aus dem Ausland kommen, die vielleicht nicht deine Sprache sprechen, auf die du auch nicht zugehst. Mhm. Dann ist es auf dem Bau grundsätzlich auch manchmal ein bisschen ruppiger, gerade wenn du dann viele Gewerke hast, die aufeinander hängen. Und ich glaube auch, viele Betriebe sind gar nicht dafür sensibilisiert. Also wir reden ja erstmal darüber, dass viele Betriebe online gar nicht auftauchen in unserem Gewerk und oder sehr schwer zu finden sind, sagen wir mal so. Und über einen Google My Business Eintrag, wo ich das im Endeffekt dann auch kommunizieren kann, dass ich eine offene Tür habe, da haben auch, glaube ich, noch nicht so viele Leute drüber nachgedacht. Mhm. Und dann wiederum im nächsten Step, ich glaube, was halt auch so ein Stück weit fehlt, ist mal an der Berufsschule über das Thema Mantra zu sprechen. Also was ist mein Unternehmensmantra? Was sind die Werte, für das das Unternehmen steht? Weil wir reden ganz häufig immer über technische Dinge, wir reden über handwerkliche Dinge, wie was abgewickelt werden soll, welche Materialien ich einkaufen soll, wie ich was kalkulieren soll. Aber ich sage jetzt mal auch viele weiche Faktoren, die notwendig sind, ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Wie zum Beispiel, was sind meine Werte, wofür stehe ich, außer dass ich ein Familienbetrieb seit x Jahren bin. Ne? Das halt auch mal so ein Stück weit aufzuarbeiten und vielleicht auch mal an einer Berufsschule, an einer Meisterschule zu kommunizieren. Ich finde, das ist halt auch noch ein Thema, was ein Stück weit fehlt, weil ich glaube, es gibt da draußen Betriebe, die sind offen für alles, die sind sich bloß selbst gar nicht darüber bewusst. Und es gibt, glaube ich, auch Betriebe, die offen dafür wären, wenn sie an der richtigen Stelle angepiekst werden würden. Mhm.
Ja, die Idee ist total super. Also den Gedanken hatte ich noch gar nicht zu sagen, an der Meisterschule, wo ja gerade die jungen Menschen sitzen, die sich bald selbstständig machen. Klar. Und wenn ich an meine Meisterschulzeit zurückdenke, denke ich auch an Kalkulationen und an all diese Dinge. Aber das wurde nicht vermittelt. Da hast du vollkommen recht. Wie möchte ich auftreten? Was ist meine Unternehmensleitkultur? Darüber mal nachzudenken. Voll die gute Idee, guter Ansatz. Gefällt mir.
Sehr schön. Freut mich, dass ich was beitragen konnte.
Ja, also ich glaube, darüber darf jeder mal nachdenken. Und ich glaube, man muss das ja auch nicht in Stein meißeln. Also bei uns immer so im Dezember, wenn wir dann so zwischen den Jahren 2 Wochen zu haben, 2, 3 Wochen, dann sitze ich immer da und überlege, was für eine Zielsetzung habe ich für nächstes Jahr? Was möchte ich verändern? Was möchte ich anders machen? Also es ist ja auch was, was sich verändert und was dynamisch sein kann. Unternehmensleitlinien, Unternehmenskultur.
Ich glaube, das muss es auch sein. Und das finde ich auch so spannend, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich an der Meisterschule war und mich dann auch mit den Schülern unterhalten habe. Einige übernehmen ja dann auch den elterlichen Betrieb. Und da kommt ja dann nochmal ein ganz anderer Schwung rein, wenn sie denn gelassen werden. Mhm. Wenn sie denn gelassen werden. Und ich glaube, das kann auch ganz, ganz viel verändern. Generationsübergreifend zusammenzuarbeiten auf der einen Seite, aber auch der nächsten Generation eine Stimme und eine Bühne zu geben. Mhm. Und denen auch zu sagen, wie würdest du das sehen? Was würdest du jetzt gestalten? Wie würdest du vielleicht das nächste Thema anpacken? Wie kommen wir an neue Kunden? Wie gehen wir auf neue Mitarbeiter zu? Wie gehen wir auf die Leute zu, die wir bisher noch nicht erreichen konnten? Mhm. Und da sehe ich halt leider auch ganz häufig Verdruss bei den Leuten, bei den Schülern, die sagen, sie trauen sich nicht. Mhm.
Ja, also ich sehe immer wieder, dass es jetzt auch dazu Workshops gibt, natürlich zum Thema Altersdiversität, nämlich genau, wenn man einen Betrieb übernimmt, dass das eine Schwierigkeit ist, eine Barriere. Aber ich glaube, also ich merke natürlich, wenn ich, je nachdem, vor welchem Publikum ich spreche und wo ich als Speakerin unterwegs bin, dass es echt publikumsabhängig ist, vor wem ich spreche und wie viele Menschen ich erreiche mit dem, was ich sage. Ich passe das vielleicht immer ein bisschen an auf die Veranstaltung, aber der Kern, die Aussage bleibt gleich. Und ich denke, dass ich merke immer wieder, dass ich zu Beginn der Rede oftmals so anfange, dass ich neuen Input liefere und dass ich eine Generation bin, die irgendwo dazwischen ist. Also es kommen jetzt super viele nach. Meine Auszubildenden, für die bin ich auch schon doppelt so alt. Für viele, die in der HWK sitzen, in den Innungen, die in den Betrieben sitzen, sind wiederum kurz vor der Rente. Also auch da ist ja eine Altersdiversität am Start. Und die alle unter einen Hut zu bringen, geht nur, wenn ich ihnen gleich zu Beginn meiner Rede erkläre, dass ich ihnen vielleicht neuen Input gebe, aber wir brauchen den der alten Generation, wir brauchen unbedingt auch das, was alle Menschen vor uns erreicht haben. Die Fehler, wir müssen nicht wieder dieselben Fehler machen. Wir brauchen die Erfahrung und deren Ideen genauso. Ich glaube, viele haben Angst, dass wir jungen Menschen was wegwischen wollen. Wir wollen absolut nichts wegwischen. Wir wollen alles das ziehen von dem, was vorher da war. Wir brauchen auch die Generation, die vor uns waren. Wir brauchen aber auch die nachkommen. Und ich glaube, wenn man das alles zusammen, dann hat man ein richtig gutes Potpourri und hat wirklich jede Menge Tools am Start, mit denen man arbeiten kann. Man muss es einfach nur, ja, man muss die Leute abholen und denen sagen, ich möchte nicht gegen deine 30 Jahre Erfahrung, möchte ich jetzt nicht wegpusten. Ganz im Gegenteil. Ja. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, dass viele Angst haben, wenn ich dann schon anfange zu reden, oh mein Gott, jetzt kommt die mit ihren neuen Sachen und wirft damit irgendwelchen Buchstaben um sich und erzählt was von Diversity. Wenn ich ihnen dann aber das an einem Beispiel erkläre und ihnen genau sage, was ich meine, nämlich, dass das möglich ist, einen Gebetsraum einzurichten und dass das alles machbar ist, ja, einen Behinderten einzustellen, dann merken sie, das ist ein greifbares Beispiel, wie das funktionieren kann. Ich glaube, man darf da nicht nur floskelig um sich werfen, ja, sondern man braucht greifbare, erlebbare, nachvollziehbare Beispiele.
Ich finde, das war gerade ein super schöner Abschluss. Oder brennt dir noch was auf dem Herzen? Ich hab das Gefühl.
Ja, ich wollte nur noch kurz von Buntes Handwerk erzählen. Das mache ich aber auch kurz. Ja, ich habe die Hoffnung, dass ich nicht nur in dem Jahr, in dem ich jetzt Miss Handwerk 2023 bin, dass ich was bewegen kann. Also ich möchte irgendwann, wenn ich mal nicht mehr da bin oder wenn ich in meinem Sterbebett liege, dann würde ich gerne auf ein Leben zurückschauen, in dem ich was nicht nur geleistet habe. Und ich glaube, es werden nicht nur die Baustellen sein, nicht die Sachen, die ich alle geschaffen habe. Ich glaube, es werden die Kontakte und die Menschen sein, mit denen ich gesprochen habe, aber vielleicht auch die Dinge, die ich bewegt habe. Und ich würde gerne auf was zurückschauen, auf ein Leben, in dem ich was ausgerichtet habe. Wir leben eben, um auch was zu verändern. Und Veränderung tut manchmal weh, zwickt manchmal ein bisschen. Und man muss sich vielleicht erstmal damit auseinandersetzen. Aber ich hoffe, dass ich wirklich was an den Start bringen kann, dass ich vielleicht beim einen oder anderen zumindest einen Denkanstoß liefere. Und ich wollte ja nicht nur große Reden schwingen, sondern ich möchte ja auch wirklich was Konkretes. Und deshalb habe ich ja dieses Jahr zum ersten Mal mit der Initiative Buntes Handwerk den Wagen auf dem Christopher Street Day in Köln gehabt. Aber das ist ja, wie ich schon gesagt habe, nur ein Teil von Diversität. Und wir wollen viel, viel mehr. Als Initiative hat das Ganze gestartet und wir werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall einen Verein gründen. Und aus der Initiative Buntes Handwerk wird nur noch Buntes Handwerk e.V. Und ich freue mich da riesig drüber, weil ich gemerkt habe, wie vielen Menschen das wirklich ein Anliegen ist, wie vielen HandwerkerInnen das ein Anliegen ist. Aber wir haben ganz klar gesagt, auch jeder, der ein Fördermitglied werden möchte oder jeder, der das genauso sieht und spürt, dass das wichtig ist, darf bei uns Mitglied werden im Verein. Wir arbeiten gerade unsere Satzung aus und sind kurz vor der Gründung und ich freue mich sehr drauf. Es soll keine Eintagsfliege bleiben und es bleibt auch nicht nur beim CSD in Köln. Wir wollen nächstes Jahr wirklich eine Pride-Tour machen durch Deutschland, Berlin, Köln, München ist momentan auf unserer Agenda und wir wollen ja nicht nur Menschen oder HandwerkerInnen aus der Community, wir wollen vor allem allen Menschen da draußen zeigen, dass es auch so wichtig ist, eine Verbündete, ein Verbündeter zu sein. Das heißt, es bringt nichts, wenn sich nur die Community für die Community stark macht. Wir brauchen Menschen da draußen, die für andere Menschen aufstehen. Wir brauchen Menschen, die sich solidarisch zeigen. Und wir wollen darüber hinaus mit unserem Verein Buntes Handwerk wollen wir eine Schnittstelle bilden zwischen Betrieben und Handwerkskammern. Wenn es zum Beispiel eine Auszubildende gibt, die sich nicht mehr wohlfühlt in ihrem Betrieb und dort zum Beispiel ausgegrenzt wird, dann trauen die sich oft nicht, bei irgendeinem Berater der Handwerkskammer anzurufen. Dann können die sich bei uns melden und wir versuchen wiederum einen Kontakt oder jemanden zu finden, der sensibilisiert ist für das Thema, aufgrund welcher Tatsache immer sie ausgegrenzt wurde. Weil junge Menschen denken natürlich auch, da sitzt irgendwie auf einem großen Sessel auch irgendjemand eingestaubtes, der vielleicht mein Anliegen nicht versteht. Die gibt es schon, man muss sie nur finden. Wir wollen so ein bisschen die Schnittstelle sein, damit Menschen, die eine schlechte Erfahrung machen im Handwerk, nicht gleich einen Haken hinter das Handwerk setzen, sondern sagen, es ist vielleicht nur nicht der richtige Betrieb gewesen. Ich denke, man muss viel mehr zeigen, es ist auch nicht die Form, dass wir sagen, jeder muss sich ein dickeres Fell wachsen lassen. Ich muss das halt aushalten, 3 Jahre. Nee, niemand muss was aushalten, sondern es gibt für jeden einen Platz, es gibt für jeden einen Ort und wir wollen Workshops anbieten an Schulen und auch an Handwerkskammern, weil wir der Überzeugung sind, dass man Toleranz lernen kann und dass Toleranz und Liebe unsere besten Werkzeuge sind. Und ich der Meinung bin, dass wir alle der Meinung sind, dass wir einfach nur diese Mitarbeitenden und diese Unternehmenden an einen Tisch kriegen müssen und denen erzählen müssen, warum das so wichtig ist. Und diesen Staub, den wollen wir runterpusten und ein bisschen Glitzer drüber streuen.
Also schon mal herzlichen Glückwunsch. Ich finde es toll, dass ihr euch gründet und dass ihr dann als Verein auftretet und im Endeffekt so eine bunte Arche bildet für all die Leute da draußen, die eine Erfahrung machen und einfach Unterstützung brauchen und vielleicht auch mal eine Wiege brauchen. Und dadurch natürlich das Handwerk auf der einen Seite diverser und bunter gestaltet, aber auf der anderen Seite auch Sicherheit vermittelt. Weil genau das vermittelt ihr, also ihr vermittelt eigentlich das Beste aus beiden Welten, das Aufregende, Neue, die neue Welt fürs Handwerk. Und auf der anderen Seite aber auch wiederum Sicherheit und Geborgenheit. Und jetzt finde ich, dass das aber ein guter Abschluss ist.
Voll.
Dann erstmal an alle vielen Dank fürs Zuhören. Und Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich sag vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dass du in meinem Kleiderschrank warst, das gab es auch noch nie. Es ist ein sehr, sehr intimer Blick zwischen all meinen Klamotten.
Vielen Dank, dass ich in deinem Kleiderschrank sitzen durfte und wir draußen auf der Terrasse gechillt haben mit deinem Mann und den Hunden. Das war sehr, sehr schön. Und vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Freut euch auch gerne auf die nächste Episode und wir hören uns dann wieder. Bis dahin, gute Zeit.
Servus.